The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 9. Januar.
Ohne Amerika geht nichts. Aber wir können uns auch nicht von Amerika alles mit uns machen lassen. Wir brauchen da schon auch Partnerschaft auf Augenhöhe. Und der Einzige, der das schafft, das bist du. Du bist unser Trumpf bei Trump. Anders kann man es gar nicht sagen.
Warme Worte von Markus Söder, das hört man selten. Und wem gilt das Lob?
Herausforderung.
Tatsächlich Friedrich Merz, der laut CSU-Chef also das außenpolitische Bollwerk von Deutschland ist.
Schwierigen Aufgaben leistet.
Das sagt er natürlich nicht nur einfach so, der Markus Söder. Der Ministerpräsident wollte Einigkeit demonstrieren zwischen CSU und CDU bei der großen CSU-Klausur in Seeon im schönen Bayern. Der Kanzler war zu Gast und hat ein weiteres Mal die Botschaft mitgebracht, dass er die wirtschaftlichen Probleme im Blick hat.
Die Unternehmen in Deutschland sind in einer sehr schwierigen Lage und das zeigt sich mittlerweile auch in ziemlich drastischen Zahlen des deutschen Arbeitsmarktes. Der deutsche Arbeitsmarkt ist verkrustet, er ist verfestigt in der Langzeitarbeitslosigkeit und daraus müssen wir heraus.
Soweit die offiziellen Statements. Aber wie ist die Stimmung zwischen CSU und CDU hinter den Kulissen? Das weiß Carina Mössbauer, Chefreporterin Politik bei The Pioneer, die natürlich in Seeon mit dabei war. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, die CSU-Abgeordneten aus Berlin haben zur jährlichen Klausur in Seeon eingeladen. Der Termin ist natürlich auch für Markus Söder wichtig, denn immerhin sind das seine Leute, die ihn im Bund vertreten. Welche Bilanz ziehst du nach Seeon? Lief es für ihn gut?
Ja, liebe Chelsea, wie du schon sagst, offiziell Gastgeber ist ja eben die CSU-Landesgruppe im Bundestag und damit der Chef Alexander Hoffmann. Und Markus Söder ist streng genommen selbst einfach nur Gast auf dieser Klausur. Und wie jedes Jahr gab es auch jetzt zum Auftakt des neuen Jahres wieder ein hochkarätiges Schaulaufen in der bayerischen Chiemsee-Idylle. Da waren zum Beispiel der Präsident Litauens, die Außenministerin Finnlands und zu Gast war außerdem auch der EU-Kommissar zuständig für Migration und Inneres. Und gestern dann natürlich der hohe Besuch. Kanzler Friedrich Merz war da. Allerdings mit mehr als einer Stunde Verspätung, weil ihn das Wetter und ein Vogelschlag aufhielten.
Ja, das waren ja nette Worte von Söder an Merz. Aber steht er wirklich so felsenfest hinter dem Kanzler? Denn viele in der Union sind enttäuscht von seiner bisherigen Performance, gerade was die hohe Verschuldung und die nur halbherzigen Reformen angeht. Wie steht Söder zu Merz und der Koalition?
Söder ist auf jeden Fall Stratege genug, um zu wissen, dass ein starker Kanzler Friedrich Merz am Ende auch Auftrieb für ihn in Bayern bedeutet. Und immerhin stehen im März in Bayern ja Kommunalwahlen an. Und deswegen ist es in seinem eigenen Interesse, dass die Regierung in Berlin stabil steht. Naja, und was die außenpolitische Performance von Merz angeht, da muss man sagen, dass das Lob und die Anerkennung für ihn auch wirklich echt und ehrlich sind. Naja, und die innenpolitischen Irrungen und Wirrungen, da kann man sagen, erstens, die CSU hat ja auch in gewisser Weise ihren Anteil an einer mangelnden Reformbilanz von 2025. Stichwort der sehr verhängnisvolle Schulterschluss mit der SPD, Mütterrente gegen Rentenniveau und weitere teure CSU-Projekte wie die Gastrosteuer. Und zweitens hat Merz, wie ich höre, sich hinter verschlossenen Türen auch durchaus ein wenig selbstkritisch gezeigt. Er meinte zum Beispiel, dass man sich sowas wie die Debatte um die Richterwahl oder auch die Rentendebatte sparen hätte sollen. Und er plant deswegen weitere Veränderungen im Bundespresseamt, damit die Kommunikation besser wird und sagte, dass er den ersten Schritt ja auch schon getan hätte, insofern, dass er jetzt ja einen Wechsel an der Spitze seines Büros im Kanzleramt vorgenommen hat.
Und Carina, eine letzte Frage von meiner Seite. Wie geht es eigentlich der Hüfte von Markus Söder? Der hatte ja eine OP. Hat man ihm das angemerkt oder war das doch kein Thema in Seeon?
Nein, klar, sowas ist ja eine ziemlich schwere OP und Söder muss aktuell noch auf Krücken gehen. Und deswegen haben die Statements, die sonst eigentlich immer auf diesem sehr schönen Vorplatz des Klosters stattfinden, diesmal, zumindest wenn Söder dabei war, immer unter dem Torbogen stattgefunden. Denn da hatte Söder es nicht so weit von den Tagungsräumen im Inneren hin zu den Mikros. Und er wollte natürlich so humpelnde Krückenbilder möglichst vermeiden. Und man hört, dass er natürlich fleißig Physio macht. Und an der Stelle können wir nur sagen, gute Besserung, Herr Ministerpräsident.
Ja, absolut. Dann vielen Dank, Carina. Liebe Grüße nach Bayern und bis ganz bald wieder in Berlin.
Liebe Grüße nach Berlin, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sigmar Gabriel spricht mit mir in einer neuen Ausgabe unseres World Briefings über die Logik der Venezuela-Politik des Donald Trump. Er rät den USA zu einer Politik in Venezuela, die nicht auf Militärkontrolle beruht.
Die Amerikaner haben ganz schlechte Erfahrungen gemacht in dem Versuch, Demokratie von außen mit Waffengewalt aufzuzwingen. Das Ergebnis ist immer schlimmer gewesen als das, was vorher da war.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt, wie die Börse auf die neuen Mega-Aufrüstungspläne der USA reagiert. Terrorismusexperte Peter Neumann spricht nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz über den neuen Linksterrorismus. Wir staunen über die großen D-Mark-Bestände in deutschen Haushalten und wir machen einen gemeinsamen Ausflug ins Theater.
Gut, dass Maduro weg ist. Gut, dass Maduro weg ist. Das ist das Positive. Die zum Teil Hysterie, die in Deutschland darüber gibt, kann ich nicht nachvollziehen.
Über die spektakuläre Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs durch die USA sind die Meinungen geteilt. Die Meinung des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder, soeben gehört, die ist klar. Andere wiederum sehen die Aktion der Vereinigten Staaten als Völkerrechtsverbrechen. Wie blickt Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel auf die Situation? In der neuen Ausgabe unseres World Briefings habe ich mit dem Geopolitik-Experten unter anderem über seine Bewertung des Coups gesprochen. Einen Auszug davon hören wir jetzt. Guten Tag, Sigmar Gabriel. Ich glaube, ich darf immer noch sagen, Happy New Year.
Happy New Year, alles Gute, vor allem Gesundheit. Der Rest findet sich.
Ja, für Sie genauso. Vielen Dank. Herr Gabriel, Donald Trumps Regierung hat Nicolas Maduro in Venezuela gestürzt. Ein Diktator, der die Macht an sich gerissen und die Bevölkerung wirklich jahrelang leiden lassen hat. Was denken Sie jetzt, wenn Sie Menschen hören, die sagen, es war überfällig, dass jemand etwas dagegen unternimmt?
Naja, ich finde das auch. Die Venezuelerinnen und Venezueler leiden seit Jahrzehnten unter ihren korrupten Regimen. Maduro ist nicht der Einzige, aber er hat es halt mit am schlimmsten getrieben. Es werden Leute umgebracht, es verschwinden Menschen. Er lebt vom Drogenhandel, er ist eigentlich ein Gangster. Ich finde es schon die Benennung als Präsident falsch. Erstens erkennen wir ihn sowieso nicht als Präsidenten an. Die ganze EU tut das nicht oder die halbe Welt tut es nicht, weil die Wahlen die letzten eben gefälscht waren. Der ist ein Gangster und jetzt haben die Amerikaner den sich durch diese Kommandoaktion beschafft. Jetzt kann man lange darüber philosophieren, ob das mit dem Völkerrecht vereinbar ist oder nicht. Aber also Politik, gerade solche Politik, wird eben nicht vor Amtsgericht verhandelt, sondern der ist jetzt da, wo er hingehört, nämlich im Strafgerichtshof. Und ich hätte jetzt kein Mitleid mit ihm. Ich finde, die Amerikaner haben eben jetzt den Versuch gemacht, einen Neustart in Venezuela zu ermöglichen. Das ist die eigentliche Frage. Gelingt es jetzt endlich der Opposition, der demokratischen Opposition, faire Möglichkeiten zu geben, an die Regierung zu kommen und das Land zu reformieren, die bittere Armut zu bekämpfen und die Kleptokratie zu beenden? Oder ist es ein Deal, der vorher mit Teilen der Entourage von Maduro gemacht wurde, die sozusagen den Tipp gegeben haben, wo man ihn erwischt? Diktatoren wechseln ja ihren Aufenthaltsort häufig, weil sie wissen, dass sie irgendwann mal dran sind. Und bleibt dann alles beim Alten. Das wäre furchtbar. Also dann hätte man nur Maduro gegen jemanden anderen ausgetauscht. Und für die Bevölkerung in Venezuela würde sich nichts verbessern. Das finde ich die eigentliche Frage.
Ja, jetzt ist das Wort der Stunde Kontrolle natürlich aus den USA. Der Energieminister Chris Wright, der sagt sinngemäß, die USA wollten Venezuelas Ölexporte und Einnahmen kontrollieren, um Veränderungen in dem Land zu erzwingen. Aber Venezuela soll jetzt zwischen 30 und 50 Millionen Barrel Öl an die USA liefern. Was ist das eigentlich für ein Setup? Hilft das den Venezolanern wirklich?
Nein, das ist genau das Setup, was die dunkelsten Erinnerungen an militärische Interventionen der USA in Lateinamerika in der Vergangenheit bedeutet hat. Völker leben ja in der Regel mit Blick auf ihre Geografie und mit Blick auf ihre Geschichte. Und Geografie und Geschichte Lateinamerikas sind gerade im 20. Jahrhundert eben ziemlich bitter gewesen. Ich denke an den Militärputsch in Chile, bei dem der demokratisch gewählte Präsident Allende beseitigt, umgebracht wurde. Ich denke an diese Iran-Contra-Affäre.
Ja, mit Nicaragua,
Nicaragua. Ich denke an das, was in anderen Staaten dort veranstaltet wurde. Grenada, so eine kleine Insel, ist mal besetzt worden, weil man nicht wollte, dass da ein sozialistischer Präsident an die Regierung kommt. Das Hauptexportartikel von Grenada waren Muskatnüsse. Also Amerika hat quasi seinen Hinterhof sauber halten wollen. Schon der Begriff Hinterhof ist natürlich despektierlich gegenüber stolzen Nationen wie Brasilien. Die Sorge, die man haben muss, ist, dass wenn die Amerikaner jetzt wirklich nur nichts anderes machen, als das Land ausbeuten und vielleicht ein bisschen was für die Venezuela lassen, den Rest sich einkassieren, dann werden die ganzen alten anti-amerikanischen und man muss jetzt sagen, die alten westlichen Ressentiments in Lateinamerika wieder wach.
Aber danach sieht es doch aus jetzt. Danach sieht es aus, weil Venezuela soll die Einnahmen aus dem Ölabkommen ausschließlich für amerikanische Produkte jetzt verwenden. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass die Venezolaner was davon haben. Zumal die Interimspräsidentin, die jetzt da ist, die Rodriguez, sie scheinbar auch gar keine Widerworte geben wird, weil sie wahrscheinlich einfach sehr viele Gespräche mit der Trump-Administration geführt hat. Und da wird von ihrer Seite auch kein Widerstand kommen.
Nein, sie scheint ja zu denen zu gehören, die schon vor der Entführung mit ihm kooperiert haben. Denn es ist ja sehr wahrscheinlich, dass die Amerikaner Hinweise hatten aus dem engsten Kreis Maduros, wo er sich aufhält. Ja, Sie haben recht, ich kann das schwer vorhersagen. Ich weiß nur, dass es alle diese Ressentiments gibt. Es wird übrigens noch darauf ankommen, wo steht das Militär? Bislang steht das Militär ja hinter der Regierung. In Lateinamerika sind eben auch Militärcoups nie ausgeschlossen. Eine kluge amerikanische Politik würde versuchen, einen fairen Ausgleich mit Venezuela hinzubekommen und nicht den Eindruck zu vermitteln, dass man jetzt anfängt, wieder in der Kategorie amerikanischer Hinterhof da aufzuräumen und sich bis hin zu, früher war das die United Fruit, bis hin eben zum Erdöl alles einzuverleiben. Das ist keine kluge Politik und ich hoffe, dass es genug gibt in Amerika, die zwar wollen, dass ich im Umfeld der Vereinigten Staaten Staaten verhalten, die sich nicht feindlich einstellen zu den USA, die nicht Drogenschmuggel sozusagen dulden oder daran reich werden, aber dass das eben am Ende nicht geht, indem man das von außen mit Militär kontrolliert. Die Amerikaner haben ganz schlechte Erfahrungen gemacht in dem Versuch, Demokratie von außen mit Waffengewalt aufzuzwingen. Das Ergebnis ist immer schlimmer gewesen als das, was vorher da war.
Aber hier geht's doch nicht um Demokratie, wenn wir ehrlich sind, Herr Gabriel. Also hier geht's rein. Also ich fand es auch sehr bezeichnend bei der Pressekonferenz kurz nach Festnahme von Maduro stand Donald Trump da und hat sich beinahe versprochen. Der hat gesagt, we will run the country, also als hätte er beinahe Unternehmen gesagt oder Firma gesagt. Also hier geht's nicht um Nation Building, hier geht's nicht um Demokratie, sondern um das Ölgeschäft. Oder irre ich mich da?
Nein, Sie irren sich nicht. Um das Förderhand, um das Ausbeuten der Ölreserven. Übrigens muss man ja wissen, erstmal muss man ganz, ganz viel Geld in die venezolanische Ölindustrie investieren, weil die einfach in den letzten Jahren, deswegen sind ja die Fördermengen so zurückgegangen, überhaupt nicht mitgehalten haben mit der Technologie. Das ist total veraltet. Bevor sie da richtig Öl rauskriegen, muss viel Geld reingesteckt werden. Das werden dann wahrscheinlich amerikanische Unternehmen machen. Dann gibt's ja eine verrückte Entwicklung. Ich weiß nicht, ob Donald Trump die wirklich will. Aber je mehr Öl sie exportieren, desto niedriger wird der Ölpreis. Entweder er will das bewusst machen, um zu Hause die Inflation auch auf diesem Weg unten zu halten, vielleicht auch, um Russland Schwierigkeiten zu machen. Aber der erste ist ja schon relativ niedrig, der Ölpreis. Wenn sie jetzt mit großen neuen Mengen aus Venezuela auf den Markt kommen, sinkt der erstmal weiter. Das kann sein, dass das Teil seines auch strategischen Kalküls ist. Wir wissen das nicht. Und es macht auch nicht viel Sinn, zu spekulieren. Wir sind leider in der Situation, wo wir das aus den Nachrichten erfahren. Wir haben ja nicht mal einen Botschafter in Deutschland aus den USA, mit dem man über sowas reden könnte.
Dann bin ich sehr gespannt, wie es bei dem Thema weitergeht. Dazu bleiben wir im Austausch. Herr Gabriel, vielen Dank für das Gespräch heute.
Sehr gerne.
Übrigens, das World Briefing können Sie dieses Jahr live auf der MyWay erleben, unserer großen Konferenz des Mittelstands am 23. und 24. September. Dort haben Sigmar Gabriel und ich einen Auftritt live auf der Bühne und wir besprechen das Weltgeschehen. Alle Infos, wie Sie dabei sein können bei der MyWay, das finden Sie in den Shownotes, genauso wie den Link zur ganzen Folge des World Briefings.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da ist Kai Wegner das große Gesprächsthema. Er ist der regierende Bürgermeister, der gerne Tennis spielt, um den Kopf freizukriegen, wie jetzt alle in Berlin wissen. Tagelang war wegen eines Brandanschlags der Strom weg für über 40.000 Berliner Haushalte, auch einige Freunde von mir übrigens. Was hat Wegner gemacht? Er hat am Samstag zwischendurch für eine Stunde Tennis gespielt und das ausgerechnet mit Katharina Günther-Wünsch. Sie ist die Bildungssenatorin und seine Partnerin. Dabei hatte Wegner vorher behauptet, er habe sich den ganzen Tag im Büro eingeschlossen, um am Telefon die Situation zu managen. Ein schwerer politischer Fehler. Aber die Berliner CDU-Fraktion hat sich hinter ihn gestellt. Mal sehen, wie das weitergeht. Die gute Nachricht für den Südwesten Berlins: Der Strom ist wieder da. Ein Brandanschlag auf einer Kabelbrücke in der Nähe eines Kraftwerks hatte zu den Strom- und Heizungsausfällen geführt. In Bezug auf die Täter hat die Berliner Innensenatorin Iris Spranger von der SPD gesagt:
Die Täter nehmen bewusst und wissentlich in Kauf, dass Menschen in Leib und Leben zu Schaden kommen. Deshalb kann hier nicht lediglich von Linksextremismus gesprochen werden. Vielmehr steht Linksterrorismus im Raum.
Über das Thema hat mein Kollege Jörg Thaddäus mit Peter Neumann gesprochen im Hauptstadt-Podcast. Neumann ist Professor für Security Studies am King's College in London und er forscht zu Extremismus. Jörg hat ihn gefragt, wie gefährlich Linksterrorismus wirklich ist, gerade im Vergleich zum Rechtsextremismus.
Wenn man sich jetzt vorstellt, so eine Gruppe von Rechtsextremisten, die gewaltbereit in schädelspaltender Absicht mit ihrem Kübelwagen durch Rathenow fahren, die sind natürlich eigentlich viel schrecklicher. Also muss man dann trotzdem sagen, naja, gut, die machen alles Mögliche kaputt, alle Leute müssen hinterher frieren, aber eigentlich tun die nicht richtig jemandem was.
Ja, also ich denke, wenn wir uns mal so anschauen, was diese Vulkangruppe in der Vergangenheit gemacht hat, besonders seit 2018, hat sie ja relativ konsequent ungefähr ein- bis zweimal pro Jahr Anschläge verübt auf Stromnetze, Stromschächte und jetzt eben auf ein Kraftwerk. Da ist schon ein gewisses System dahinter. Man hat nicht damit gerechnet, dass das zu einem tagelangen Stromausfall führen würde und dass da tatsächlich Leute ernsthaft betroffen sein würden. Die Intention war nicht unbedingt, dass da Menschen sterben, wie wir ja mittlerweile wissen. Also wir wissen ja, dass da mindestens eine Rentnerin bereits tot in ihrer Wohnung entdeckt wurde. Das war nicht unbedingt die Intention, aber das ist ja immer das Argument bei Linksextremisten oder bei Linksterroristen, dass die zwar sagen, okay, wir machen hier Sabotage und wir wollen eigentlich unschuldige Menschen nicht töten, aber viele der Aktionen, wenn man sich die anschaut, nehmen das eben in Kauf.
Außerdem macht Peter Neumann eine Prognose für 2026 in Bezug auf diese Form von Extremismus und Terrorismus.
glaube, was wir im Jahr 2026 sehen werden, gerade auch in Bezug auf die Landtagswahlen im Osten, ist eine viel stärkere Mobilisierung dieser sogenannten Antifa. Da ist ja das Narrativ, dass wenn die AfD drankommt, und diese Möglichkeit besteht ja in zumindest einem oder zwei dieser Bundesländer, wo gewählt wird, dann ist das wie eine Machtergreifung des Faschismus. Dann ist das wie, wenn Adolf Hitler wieder an die Macht kommt. Und so sprechen die auch untereinander und so wird auch mobilisiert. Und das bedeutet im Prinzip, dass alle Mittel gerechtfertigt sind. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wir im Laufe des Jahres 2026 von dieser eher klassischen Antifa aus diesem Milieu wieder verstärkt auch Gewaltaktionen sehen werden, zum Beispiel gegen AfD-Politiker, aber eben auch gegen bürgerliche Politiker und gegen den Staat.
Das ganze Gespräch hören Pioneers im Podcast Hauptstadt, das Briefing auf thepioneer.de. Hören Sie mal rein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle auf das Pentagon in den USA. Donald Trump will die Militärausgaben stark erhöhen, und zwar um 500 Milliarden Dollar pro Jahr. Was das an der Wall Street auslöst, das weiß unsere Frau vor Ort, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea. Ja, da hat Donald Trump mit einem einzigen Truth Social Post eine ganze Branche in den Rally-Modus versetzt. Er will den US-Verteidigungsetat 2027 von bislang rund 1 Billion auf 1,5 Billionen Dollar hochschrauben, also ein Plus von etwa 50% gegenüber dem, was für 2026 veranschlagt ist. Für die Börse heißt das deutlich mehr Aufträge für Rüstungs- und Luftfahrtkonzerne. Entsprechend sind die Aktien weltweit angesprungen. In den USA legten Northrop Grumman, Lockheed Martin und RTX zeitweise zwischen 5 bis zu knapp 8% zu, kleinere Spezialwerte sogar zweistellig. In Europa kletterte der Luft- und Raumfahrtindex auf ein neues Rekordhoch mit Zugewinnen bei Rheinmetall, BAE Systems oder Leonardo, und auch in Asien waren Titel wie Mitsubishi Heavy im Plus. Anleger werten das Signal so: Nach der Venezuela-Operation, den neuen Ölplänen und Trumps wieder aufgeflammten Interesse an Grönland rückt Geopolitik wieder ganz nach vorne und ein massiv aufgestocktes Pentagon-Budget legt für die Branche so eine Art Boden unter die Gewinne. Kurzfristig erleben die Aktien allerdings eher so ein Auf und Ab, kann man sagen. Erst drückte Trump die Kurse mit seiner Drohung, Dividenden und Aktienrückkäufe zu verbieten. Dann drehte die Stimmung komplett mit der Budgetankündigung. Und am Strich ist also klar, für die Wall Street sind Rüstungswerte aktuell einer der größten Profiteure von Trumps Kurs, aber eben auch stark davon abhängig, was er als nächstes auf Social Media postet, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass viele Menschen glauben, die D-Mark sei nichts mehr wert, seit der Euro da ist. Aber nein, die D-Mark kann man immer noch eintauschen, wenn man noch Münzen und Scheine findet. Und ja, man staunt, wie viel Geld in der alten Währung noch im Umlauf ist. Im vergangenen Jahr haben die Deutschen rund 53 Millionen D-Mark umgetauscht. Dafür haben sie 27 Millionen Euro bekommen. Woher kommt das Geld? Das taucht auf bei Erbschaften, weil die Tante Gisela eben noch 50 D-Mark-Scheine unter der Matratze hatte. Manchmal findet man Geld in der alten Währung beim Kauf eines alten Hauses. Andere hatten sich D-Mark-Münzen und Scheine aufgehoben aus nostalgischen Gründen, 24 Jahre lang, und wollen irgendwann doch damit was kaufen. Das geht aber natürlich nur in Euro. Und so ist das. Der Euro ist die harte Währung und die D-Mark ist nur noch fürs Gefühl.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass einer der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten durch eine zufällige Entdeckung den Weg auf die Bühne gefunden hat. Das Phantom der Oper war in seiner Urform kein Broadway-Stück, sondern ein Buch vom Autor Gaston Leroux aus dem Jahr 1910. Dieser Roman hat den jungen Komponist Andrew Lloyd Webber in einem Antiquariat gefunden. Fasziniert von der düsteren Story hat er daraus ein Musical geschaffen, das 1986 im Londoner Her Majesty's Theatre uraufgeführt wurde.
Inside my heart.
Es erzählt die obsessive Liebesgeschichte eines entstellten Genies in den Katakomben der Pariser Oper, das eine junge Sängerin verzaubert. Sing once again with me, a strange duet. Ein sofortiger Hit, skandalös, romantisch und eine Partitur, die unter die Haut geht. Nur 2 Jahre nach der Uraufführung hat das Musical seine Broadway-Premiere am Majestic Theater in New York gefeiert und wurde bei den Tonys im Jahr 1988, also in derselben Spielzeit, 10-mal nominiert und hat 7 Preise gewonnen, darunter Best Musical. Und heute, vor 20 Jahren, hat es Broadway Geschichte geschrieben. Am 9. Januar 2006 wurde das Phantom mit der 7486. Vorstellung zur längsten laufenden Broadway-Show ever, vorbei an Lloyd Webbers eigenem Cats. The Phantom of the Opera hat über 60 Awards gewonnen, weltweit über 5,6 Milliarden Dollar eingespielt, wurde in 145 Städten in 27 Ländern präsentiert, inklusive Hamburg. Und so hat die Broadway-Show über 130 Millionen Zuschauer erreicht, bis 2023, als der letzte Vorhang gefallen ist. Ich bin im Musical Theater aufgewachsen. Meine Mutter hat an einem Theater in der Nachbarstadt gespielt und ich war oft dabei. Ich stand selbst auf der Bühne als eines der Waisenkinder in Oliver, als eines der Von Trapp-Kinder in The Sound of Music, später auch in Carousel, Hello Dolly und in anderen Produktionen. Mit meinen Eltern bin ich von unserem Dorf in Upstate New York die 3,5 Stunden nach Manhattan gefahren, um Musicals auf Broadway zu sehen, inklusive das Phantom der Oper und Cats. Theater war keine Ausnahme, sondern wirklich Teil meines Alltags. Und heute, wenn ich darüber nachdenke, merke ich, wie sehr mich diese Welt wirklich geprägt hat. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag heute. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier Aleph Doğan im Pioneer Briefing Podcast am Samstag. Same time, same place. God gave me feet for dancing.